Sie hören unsere Sendung des Bund Naturschutz München hier auf Radio Lora 92.4. Unser heutiges Thema: reine Völlerei, regional, saisonal, nicht aus dem Treibhaus. Hauptsächlich geht es um Essensgenuss im und ab November. Wo bekommen wir hierfür regionale Zutaten in Bioqualität? Muss man mit wesentlichen Einschränkungen rechnen? Was hat man für Möglichkeiten, sich regional auch im Winter mit gesundem Essen zu versorgen? Das sind nur ein paar wenige Fragen. Viel mehr Fragen hat sich meine Kollegin Petra Fahrt ausgedacht für unseren Studiogast Daniela Krehl von der Verbraucherzentrale Bayern. Daniela Krehl ist Ernährungsberaterin und Lebensmittelexpertin. Ich bin überzeugt, dass sie nicht nur unsere Fragen professionell beantwortet, sondern auch wertvolle Tipps für uns parat hält. Ich begrüße nun herzlich hier im Studio Daniela Krehl zusammen mit Kollegin Petra Fahrt. Grüß Gott.
Guten Abend.
Guten Abend, Frau Krehl. Welche Lebensmittel, vor allem welche Gemüse, kann man denn jetzt im November mit gutem Gewissen auf den Tisch bringen, ohne auf Bioqualität und ohne auf Regionalität verzichten zu müssen?
Oder gibt es sehr viele Gemüsesorten, die im Augenblick noch auf dem Feld wachsen, beziehungsweise als Lagergemüse dann auch angeboten werden? Das sind die ganzen Wurzelgemüse, ob das Möhren sind oder der Lauch ist jetzt auch noch ganz präsent. Die Kohlsorten, Grünkohl, Rosenkohl. Also das ist jetzt wirklich die Hauptsaison, wo man ganz tolles Gemüse noch vom Feld bekommt.
Warum ist es denn eigentlich sinnvoll, auch in der kalten Jahreszeit eher auf Freilandgemüse zurückzugreifen und eben nicht auf Treibhausprodukte?
Naja, da gibt es viele Gründe. Erstmal ist natürlich ein Freilandgemüse immer weniger energieaufwendig. Das heißt, ich bin da schon mal klimaschutzfreundlicher. Und dann ist es natürlich auch so, dass alle Lebensmittel, die im Freiland wachsen, auch mehr gegen den Fraßschutz tun müssen. Das heißt, die müssen mehr sekundäre Pflanzenstoffe produzieren. Und genau das sind diese Inhaltsstoffe, die das Gemüse besonders gesund machen.
Was macht denn diese Wintergemüse weiterhin grundsätzlich so wertvoll für unsere Ernährung? Könnt ihr das nochmal so zusammenfassen?
Also insbesondere jetzt Kohl liefert uns sehr viel Vitamin C im Winter. Diese Kohlgemüse haben auch die Senfölglykoside in sich, die dann genau diese Schärfe bringen beim Kohl. Und die, weiß man, wirken entzündungshemmend, die sind sehr positiv auf verschiedene Krankheiten. Also da ruhig kräftig zulangen.
Kann man da sagen, dass die Nährstoffe und Vitamine im Wintergemüse anders sind als im Sommergemüse und in den Sommersalaten?
Nee, nicht unbedingt. Also im Sommergemüse hat man natürlich sehr viele Farben, die im Wintergemüse vielleicht nicht mehr so präsent sind, also die roten Farbstoffe. Allerdings muss ich sagen, zum Beispiel der Grünkohl hat sehr viel Carotinoide auch, also auch diese wertvollen Farbstoffe, die sich gesundheitlich positiv auf uns auswirken.
Jetzt haben wir ja in München viele Kleingärten. Stecken in den Gemüsegärten auch viel Bio drin oder wie sieht es da aus? Haben Sie da Erfahrung?
Es kommt natürlich immer darauf an, wie man Bio für sich definiert. Aber natürlich, wenn ich jetzt hier keine Pestizide einsetze, wenn ich hier ökologisch wirtschafte, habe ich mein eigenes Biogemüse. Ja.
Trotz der Abgasbelastung in München?
Das Problem ist natürlich schon, wenn ich jetzt Gärtner oder Gartenanlagen habe, die sehr nahe an der Straße sind, dass es hier zu einer Belastung kommen kann. Aber solange irgendwelche Hecken aufgebaut sind und man nicht direkt an der Straße ist, ist es auf jeden Fall sinnvoll, weil so frisch bekommen Sie auf keinen Fall Gemüse im Supermarkt.
Welche Gemüse können denn ganz besonders gut in Kleingärten angebaut werden? Haben Sie uns da ein paar Ratschläge?
Ach, da gibt es gerade das Wintergemüse ist sehr robust und ist immer erfolgreich, was die Ernte angeht. Empfindlicher sind da eigentlich die Sommergemüse, wie zum Beispiel Tomaten oder also da gerade beim Kohl, bei den ganzen Möhrensorten kann man auf jeden Fall experimentieren und viel Freude haben.
Gibt es denn im Winter auch alte Gemüsesorten, die sich für den Anbau in Kleingärten eignen und die man so nicht im Handel bekommt?
Also diese alten Gemüsesorten haben ja meistens den Nachteil, dass sie meistens nicht so ertragreich sind und für den Handel dann relativ unprofitabel. Daher verliert die Vielfalt in den Supermärkten immer mehr. Und man kann tatsächlich das in seinem eigenen Garten natürlich wieder forcieren. Da haben sich einige Gärtner auch schon spezialisiert, dass man alte Gemüsesorten, Saaten auch bestellen kann. Und das bietet sich auf jeden Fall an, weil die meistens sogar schmackhafter sind als das, was man so üblicherweise im Supermarkt bekommt.
Wenn ich jetzt als Verbraucher was einkaufe und keinen Biogärtner in der Nähe habe oder einen Markt, woran erkenne ich dann, dass die lokal sind und bio sind?
Ja, das ist wirklich ärgerlich. Da habe ich als Verbraucher meistens gar nicht so viele Möglichkeiten, das zu ersehen. Denn man muss bei Obst und Gemüse tatsächlich die Herkunft angeben. Aber da geht es wirklich nur bundesweit. Das heißt, es steht dann drauf, dass es aus Deutschland ist, aber nicht, ob es jetzt wirklich aus der Region kommt. Da muss man tatsächlich den Händler nochmal nachfragen, wenn man wirklich auf regionale Kost dann Wert legt.
Mhm. Im Stern ist jetzt ein ganz kritischer Artikel gewesen über falsche Biosiegelbenutzung, das also reiner Betrug ist. Jetzt sind die Leute natürlich total verunsichert, vermutlich, die den Artikel lesen. Ich glaube auch, dass immer wieder vernachlässigt wird, dass es um den Boden geht und nicht nur um die Gesundheit durch Bioprodukte. Wie aussagekräftig sind nun die einzelnen Gütesiegel, die wir haben?
Also prinzipiell ist erstmal zu sagen, Bio ist ein geschützter Begriff. Das heißt, hier wird wirklich vom Staat die Kriterien und die Standards festgelegt und das wird auch überprüft. Leider gibt es immer wieder schwarze Schafe, wo man einfach feststellen muss, dass einfach die Kriterien nicht eingehalten werden. Aber man kann jetzt prinzipiell nicht einfach sagen, dass die Lebensmittel aus oder die Bio-Lebensmittel aus asiatischen Ländern häufiger zu beanstanden sind als die jetzt in Deutschland.
Welche speziellen Methoden gibt es denn für die Vorratshaltung? Also was kann man an Vorratshaltung betreiben, damit die Wintergemüse uns wirklich auch die ganze Winterzeit noch zur Verfügung stehen?
Also prinzipiell ist natürlich erstmal die Kellerlagerung da. Wenn es aber länger haltbar sein soll, dann bietet sich das Tiefkühlen an, wobei das natürlich auch immer sehr energieaufwendig ist. Oder auch ganz traditionell, dass man es fermentiert, also dass man aus dem Kohl das Sauerkraut herstellt. Das ist im Prinzip auch eine Konservierungsart, die man schon seit vielen, vielen Jahrzehnten und Jahrhunderten kennt.
Wie genau geht denn das Fermentieren vonstatten? Also wie würden Sie das erklären, wenn Sie jemand darüber fragt?
Also das sind Milchsäurebakterien, die das ganze Gemüse sauer machen und im Prinzip so eine Konkurrenz sind gegen die verderbniserregenden Bakterien. Also die Milchsäurebakterien, wenn die präsent sind in dem Sauerkraut, können die Fäulnisbakterien abhalten und somit ist das Gemüse einfach länger haltbar.
Hat denn das Fermentieren grundsätzlich einen höheren gesundheitlichen Wert in der Vorratshaltung oder generell in der Konservierung von Lebensmitteln?
Also interessanterweise ist zum Beispiel, dass Sauerkraut tatsächlich auch mehr Vitamin C enthält, trotz des Kochens, weil hier eine gewisse Vorstufe an Vitamin C in dem Kraut enthalten ist und durch diese Fermentation wird das so aufgebrochen, dass also gerade das Vitamin C ganz präsent im Sauerkraut ist.
Kann man sich das Fermentieren grundsätzlich auch für Sommergemüse vorstellen oder dort anwenden?
Ja, also das Fermentieren, das wird in vielen Ländern durchgeführt. In den asiatischen Gebieten wird das auch als Kimchi häufig, ist es als Kimchi bekannt. Also auch da werden Milchsäurebakterien eingesetzt, um Gemüse lagerhaltig oder länger lagerfähig zu machen.
Sie erwähnten ja noch das Tiefkühlen und auch das Einkellern. Wie schaut es aus mit dem Tiefkühlen? Ist das nicht sehr energieaufwendig? Also unter dem Aspekt Nachhaltigkeit, bringt das was?
Es ist tatsächlich so, dass Tiefkühlen einfach energieaufwendig ist. Aber wenn man so ein paar Regeln vielleicht auch berücksichtigt, dass man die Tiefkühle möglichst im Keller hält, dass man auch hier eine richtige Lagerung durchführt, dass man nicht so häufig die die Türen öffnet, dass man wirklich auch schaut, dass ja man hier eine Vorratshaltung durchführt, die dann auch ja sinnig ist, dann ist Tiefkühlen auf jeden Fall eine Möglichkeit.
Ich denke, es ist auch wesentlich besser, als die Sachen verfaulen zu lassen.
Erstens das und Tiefkühlen ist wirklich eine tolle Konservierungsart, denn sie hält die Vitamine am besten in dem Produkt und deutlich besser wie jetzt zum Beispiel einmachen. Da verliert man deutlich mehr Vitamine.
Abgesehen von dem Freilandgemüse, welche anderen Lebensmittel können Sie uns jetzt im Winter anbieten, unter dem Aspekt Bio und regional? Gibt es da was Spezielles?
Was jetzt saisonal angeboten wird jetzt im Winter, ist hauptsächlich natürlich jetzt das Obst und Gemüse, das einfach abhängig ist von der vom Klima. Ansonsten, wenn man sich biologisch und regional ernähren möchte, sollte man einfach drauf schauen, dass man einen Anbieter in der Gegend bekommt, wo man einfach das Vertrauen dann auch hat.